Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs heute in Schweden. Ich bin Tina Witte. Nichts klingt mehr nach Sommer in Schweden als das Plätschern der Wellen und das Kreischen der Möwen, wenn es mit dem Boot raus in die Schären geht. Julia Weschenbach hat sich auf den Weg gemacht in den Stockholmer Schärengarten und hat das schwedische Sommerfeeling eingefangen.
Der typische Sound des Sommers. Das ist für mich das dreifache Tuten der Boote, wenn sie losfahren.
Vom Stockholmer Strandwägen legt eine kleine Touristenfähre zur Insel Stora Fjäderholmen. Ich fahre mit in Richtung schwedischer Sommer. Denn ich will wissen, wie er sich draußen in den Schären anhört. Schon das erste Boot am späten Vormittag ist rappelvoll. Um diese Jahreszeit ganz normal, sagt Arne, der Kapitän.
Ein richtiger Sommertag in Stockholm, wenn man schön boat.
Es ist erst ein richtiger Sommertag in Stockholm, wenn man Boot fährt. Die Sonne scheint, überall sind Boote. Es ist alles ein bisschen chaotisch.
Full rulle, liksom.
So wie heute also. Die Fahrt mit der halb überdachten Fähre dauert nur eine halbe Stunde. Das Brummen des Motors übertönt das Plätschern der Wellen. Stora Fjäderholmen ist eine von 30.000 Schäreninseln vor Stockholm. Viele andere liegen viel weiter draußen, sind einsamer oder gar nicht zu erreichen. Diese aber ist vor allem im Sommer sehr lebendig. Kaum angekommen, verteilen sich die Besucherinnen und Besucher auf die vielen schmalen Wege, die vom Anleger abgehen. Ein Fußweg führt rund um die Insel. Mein ständiger Begleiter sind die Wellen, die friedlich gegen die Schärenfelsen plätschern. Und die Möwen, die über ihnen kreisen. Schon nach etwa 5 Minuten bin ich auf der gegenüberliegenden Seite der Insel angekommen. Das Café Röder Villan, Rote Villa, liegt in einem Holzhäuschen auf einer felsigen Anhöhe. Unterhalb des Cafés sind überall am Fels in winzigen, gemütlichen Winkeln Tische und Stühle aufgestellt, zwischen den Birken und Pinien Hängematten gespannt. Drinnen köcheln die Fleischbällchen schon in brauner Sahnesoße im Topf.
Hanna, die 3 Matjes Salami kvar, så du vet.
Schülerin Nura schmeißt die Mikrowelle an, um Pfannkuchen aufzutauen und schaufelt Salat auf einen Teller.
Just nu lite grillade mackor, lite pannkakor.
Ich mache hier gerade gegrillte Sandwiches, Pfannkuchen. Ich nehme Bestellungen entgegen, gebe das Essen raus. Ist ganz schön viel zu tun gerade, aber das ist cool. Es macht Spaß, wenn viel los ist.
Na, die kul. Die roligt när det är mycket.
Die 17-Jährige hilft schon im zweiten Jahr in der Röder Villan aus. Ich will wissen, wie der Sommer auf Fjäderholmen für sie klingt.
Ich würde sagen, Fiskmåsarna.
Nach Möwen und vielen Menschen.
Nummer 3
ist fertig. Ich lasse Nura in Ruhe weiterarbeiten. In den schattigen kleinen Oasen draußen haben inzwischen viele Gäste Platz genommen. Die Freundinnen Kiki, Margot und Katrin stoßen mit Weißwein an. Der schwedische Sommer, das ist für mich Freiheit. Da kriechen wir aus unseren Höhlen raus und sind auf ganz andere Art und Weise mit unseren Freunden und Nachbarn zusammen. Das ist einfach ein Freiheitsgefühl. Ein Freiheitsgefühl, das sich für viele erst auf dem Wasser oder am Wasser einstellt. Am Kai haben mehrere kleine Motorboote angelegt. Von einem springen 3 Jungen ins Wasser. In ein Handtuch gewickelt stehen sie danach auf dem Steg. Mit ihren Familien sind sie für einen Tagesausflug hergekommen, erzählen die Mütter der Jungs, Frieda und Nettan. Für ein Eis und ein Bad. Sommer in den Schären? Das klingt für sie genauso.
Badplask und Fiskmåsar.
Wie Planschen, Möwen, Boote.
Oh, ja,
sich genauso. Kindergeschrei, Platzregen. Als ich später am Kai auf meine Fähre warte, sind die Familien mit ihrem Boot längst wieder davongerauscht. Und ich? Ich lausche noch eine Weile dem Soundtrack des Schärensommers.
Über viele Jahre eilte der schwedischen Küche kein besonders guter Ruf voraus. Die meisten bei uns kennen eigentlich nur Fleischbällchen oder vielleicht noch den vergorenen Hering, bei dem sich die Dose nach außen wölbt und den man wegen des üblen Geruchs eigentlich nur im Freien essen kann. Aber seit einigen Jahren erlebt die nordische Küche einen wahren Boom. Vor allem Stockholm hat sich zu einer echten Gourmet-Metropole entwickelt. Und noch ein Trend breitet sich immer mehr aus. Die sogenannten Hämmerrestaurants. Also ein Restaurant in den eigenen vier Wänden. Christian Stichler hat den Mann besucht, der den Trend angestoßen hat. Er lebt auf einer kleinen Insel vor Stockholm.
Mit der Fähre vom Festland dauert es nur gut eine Viertelstunde. Dann erreicht man Tranholmen. Eine Insel, die nur 5 Kilometer Luftlinie vom Stockholmer Zentrum entfernt liegt und auf der man sich trotzdem ganz weit weg von allem anderen fühlt.
Hey David, Privet.
Hier trifft man sich am Anleger. David Enmark kommt mit seinem elektrischen Lastenmoped angefahren. Die langen blonden Haare schauen unter seiner Pudelmütze hervor. Autos gibt es auf der Insel keine. Die meisten fahren Rad oder gehen einfach zu Fuß. Gut 400 Menschen leben auf Tranholmen. Seit 2010 bewirtet David mit seiner Frau Katharina Gäste in ihrem eigenen Haus auf der Schäreninsel.
Die Idee habe ich bekommen, als ich ein Magazin über Kuba gelesen habe. Dort machen die das schon lange. Sie nennen es Paladar. Sie betreiben ein Restaurant in ihrem eigenen Zuhause. Also hier wohnen wir eigentlich.
David hat lange in der Gastronomie gearbeitet. Heute verdient er sein Geld in den eigenen vier Wänden. Jeden Freitag gibt es ein mehrgängiges Menü, also gehobene Küche. An diesem Tag unter der Woche geht es ausnahmsweise mal schlicht zu.
Kartoffelbrei ist typisch schwedisch. Und dabei ist Butter ganz wichtig. Und zwar richtige Butter.
Nebendran steht schon ein Topf mit Fleisch von der Schweinekeule. Dazu gibt es eine Soße aus Petersilienbutter. In Schweden gibt es mittlerweile viele Hämmerrestaurants, so werden sie genannt. David war mit seiner Idee 2010 aber der Erste. Die Kartoffeln sind fertig. Er holt einen Topf von draußen herein, der auf dem Gaskocher gestanden hat.
Hier haben wir die Steckrüben, Karotten und die Kartoffeln. Die wurden im Sud der Schweinekeule gekocht. Der Geschmack ist also auch drin.
Das alles wird per Hand durch die Kartoffelpresse gedrückt. Die braune Butter kommt dazu, Nelke, Piment und geriebener Ingwer. Beim Fleisch ist die meiste Arbeit schon erledigt. David nimmt den Deckel vom Topf.
Also das hier war mal die Schweinekeule. Die wurde mit Nelken, Piment, etwas Lorbeer und weißem Pfeffer so lange gekocht, bis das Fleisch sich vom Knochen gelöst hat. Das duftet magisch.
Kurz vor 17 Uhr kommen die ersten Gäste. Die Getränkekarte an diesem Abend übersichtlich. Ein Rotwein, ein Weißen, dazu Bier aus dem Kühlschrank.
Nehmt euch was zu trinken, setzt euch, auf geht's!
In einem Hämmerrestaurant gibt es kein Personal. Hier macht der Koch alles allein. Auch den Service. An diesem Abend für immerhin 40 Gäste.
So gefällt mir das. Jetzt ist Dampf in der Küche. Das ist gut so.
An einem der Tische sitzen Nora, Corin, Peer und Maria. Die Teller sind schnell leer. Maria mit ihren kurzen blonden Haaren ist begeistert.
Ich liebe Hausmannskost und vor allem Schweinekeule. Also das hier ist wirklich spitze.
Neben ihr sitzt Nora, Anfang 30. Sie wurde von ihrer Freundin mitgeschleppt.
Ich kannte das Konzept nicht. Ich hörte nur bei jemandem zu Hause auf einer Insel, aber ich finde es klasse.
Die vier haben sich erst hier bei David kennengelernt. So etwas erlebt man sonst in Stockholm eher selten, meint Corin, die als Maklerin arbeitet.
Eigentlich ist das hier sehr untypisch für Schweden, mit fremden Leuten an einem Tisch. Wir sind zwar gerne dort, wo andere sind, aber reden lieber nicht.
Am Ende überweist jeder per Handy das Geld für Essen und Getränke. Jeder so viel, wie er getrunken hat. Kontrolliert wird das nicht. Man vertraut einander. Das gehört dazu, meint David Enmark. Hier komme man als Fremder und gehe als Freund.
Es geht um die Begegnung. Wie jetzt mit euch, heute Abend. Alle reden miteinander. Das ist das Schöne.
Am Ende geht es auf Tranholmen aber dann doch sehr schwedisch zu. Open End ist hier nicht. Nach 2 Stunden schließt David seine Küche. Dann wird aus dem kleinen Restaurant in den Schären wieder sein ganz normales Zuhause.
Skåne oder auf Deutsch Schonen ist Schwedens südlichste Provinz mit sanft gewellten Hügeln und weiten Feldern und den Städten Malmö, Trelleborg und Ystad, um nur einige zu nennen. Es ist die Region, die man aus Deutschland kommend mit der Fähre erreicht oder aus Dänemark über die imposante Öresundbrücke, die vor kurzem 25 Jahre alt wurde. Die Landschaft ist weit, die Böden sind fruchtbar und damit gehört Schonen zu den wichtigsten Agrargebieten in Schweden. Direkt an der Küste liegt das kleine Städtchen Ystad. Krimifans ist der Ort nicht unbekannt, denn hier lebte und arbeitete der fiktive Kommissar Kurt Wallander. Er ist die Hauptfigur einer Romanreihe des bereits verstorbenen schwedischen Autors Henning Mankell. Seine Bücher waren auch in Deutschland jahrelang Bestseller und die Verfilmungen wurden gerne gesehen.
Es gibt hier so viele Plätze, die in den Filmen auftauchen. Es war eine sehr spezielle Zeit für die Stadt, als Wallander hier gedreht wurde. Viele Bewohner haben dort mitgespielt und sind sehr stolz darauf, ein Teil der Wallander-Filme zu sein.
Das erzählt mir Johanna Svensson, die im örtlichen Tourismusbüro arbeitet. Noch immer durchstreifen viele Touristen das Städtchen auf den Spuren des Kommissars, allein oder auf geführten Krimitouren. Nicht fehlen darf dabei Fridolfs Konditorei, wo der Kommissar gerne einkehrte.
Hier isst Wallander sein Heringssandwich und verbringt viel Zeit dort. Es ist auch real ein Café, in dem ein spezieller Wallander-Kuchen verkauft wird. Das ist eine Variation des traditionellen Prinzessinnenkuchens und sehr beliebt bei Besuchern. Er ist überwiegend blau, in Anlehnung an die Farbe der Polizeiuniform und mit Blaubeermarmelade gefüllt.
It's like blueberry jam instead.
Außerdem mehrere Schichten Biskuitteig, viel Sahne und darüber oben eine blaue Marzipanschicht. Sehr gehaltvoll. Ein anderer markanter Ort ist das Bahnhofsgebäude.
Today it's a Stationen's Bed and Breakfast.
Heute ist das ein Bed and Breakfast mit einem Café im Obergeschoss. In den Serien mit Krista Henriksson und auch in den Filmen diente es als Außenkulisse für die Polizeistation.
And in the movies it takes place. This is one of the locations used for that.
Und so gibt es noch viele weitere Orte. Das Hotel Continental, in dem der Kommissar seinen Stammtisch hatte, oder die Straße, in der er wohnte und. Aber Ystad steht nicht nur für Mord und Totschlag. Hier wurde zum Beispiel auch die Sängerin Lykke Li geboren, die durch ihren Hit I Follow Rivers bekannt wurde. Der rund 20.000 Einwohnerort ist ein beschauliches Fleckchen mit einer sehr gut erhaltenen historischen Altstadt mit rund 300 alten Fachwerkhäusern, viele aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Das Pilgränshuset wurde sogar schon 1480 erbaut und ist das älteste Fachwerkhaus Skandinaviens. Schmale Gassen führen an kleinen, farbenfrohen Häusern vorbei mit rosa, blau, orange oder gelb gestrichenen Fassaden. Den Mittelpunkt der Stadt bildet schon seit dem Mittelalter der Marktplatz mit dem alten Rathaus und der Marienkirche.
Especially during summer, there is a tower watchman.
Vor allem während des Sommers ist hier ein Turmwärter und er bläst mit einem Horn durch diese schmalen Fenster in alle Himmelsrichtungen. Er bestätigt damit den Bewohnern, dass alles ruhig ist in der Stadt. Das ist eine sehr alte Tradition, die wir jedes Jahr aufleben lassen.
It's a very old tradition and we do it every year.
Auch unabhängig von Kommissar und Sängerin macht es einfach Spaß, durch die Altstadt zu schlendern. Und doch taucht der fiktive Kommissar wieder auf. Denn wenn er eine Auszeit benötigte, dann fuhr er am liebsten nach Alestena. Das geheimnisvolle Monument aus der frühen Eisenzeit ist mein nächstes Ziel. Es liegt keine halbe Stunde mit dem Auto von Ystad entfernt und gehört zu den populärsten Sehenswürdigkeiten in Schonen. Man erreicht es vom Fischerdorf Korseberga aus. Über einen schmalen Weg geht es an Weiden mit Kühen vorbei nach oben auf ein Plateau über der Steilküste. Und da stehen sie, die 59 großen Steinblöcke in Form eines Schiffrumpfes. 67 Meter lang und 19 Meter breit. Ihr Ursprung ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Niemand weiß, wer die Steine errichtet hat. Einiges spricht für eine historische Grabstätte, doch es gibt auch Thesen, nach denen Ale Stena einen Sonnenkalender darstellt. Dafür spricht die Anordnung der Steine, die so positioniert sind, dass die Sonne im Sommer in der nordwestlichen Ecke unter und im Winter exakt an der gegenüberliegenden Ecke aufgeht. Aber kein Mensch weiß genau, ob die Steine heute tatsächlich noch auf ihren ursprünglichen Positionen stehen. Ganz gleich, es ist sehr beeindruckend, die senkrecht in den Boden gerammten Hinkelsteine zu umrunden, sie zu berühren und ratlos davor zu stehen mit der Frage, wie man die unterschiedlichen bis zu 3 Meter hohen Steine wohl einst hierher geschafft hat. In der Ferne rauscht das Meer, ein paar Vögel sind zu hören und sonst nichts. Es ist ein Ort der Ruhe, jedenfalls in der Nebensaison. Diese Ruhe suchte auch der schwedische UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld, als er sich Ende der 1950er Jahre in Schonen nach einem Haus umsah.
Dag Hammarskjöld war ein großer Naturfreund.
Dag Hammarskjöld war ein großer Naturfreund. Und als er hierher kam, fand er die eher harsche Heidelandschaft in dieser südlichen Gegend so wunderbar, dass er sich 1957 dieses Haus hier kaufte.
In 1957 he buys this house.
Göran Brante ist pensionierter Lehrer und hat sich viel mit dem späteren Friedensnobelpreisträger beschäftigt. Gerne führt er Gruppen durch den Fachwerkhof, in dem Dag Hammarskjöld nach seinem Auftrag für die Vereinten Nationen dauerhaft ansässig werden wollte.
And then he died.
Dann starb er 1961 und er kam nie hierher. Er hatte vor, 1963 hier zu sein, wenn die Renovierung des Hauses abgeschlossen sein sollte. Aber er starb, bevor es dazu kam.
But he died before that.
Heute ist dort ein Museum, das seine Arbeit würdigt und einen kleinen Einblick in sein Leben gibt. Sein privates Arbeitszimmer mit den Originalmöbeln ist hier ausgestellt, seine Kunstsammlung und viele Geschenke, die er in seinem Amt erhalten hatte. Dag Hammarskjöld war der jüngste Sohn eines schwedischen Ministerpräsidenten, aufgewachsen in Uppsala. 1953 war er zum Generalsekretär der Vereinten Nationen gewählt worden. Zu Beginn seiner Amtszeit traute man ihm nicht allzu viel zu. Aber nachdem er bei der Befreiung amerikanischer Kriegsgefangener des Koreakrieges und in der Suezkrise großes diplomatisches Geschick bewies, schlug die Skepsis in Respekt um. Seine Zeit in der UN war die Zeit der Dekolonialisierung, in der er hoffte, den Übergang der Länder von kolonialer Vergangenheit hin zu selbstbestimmter Zukunft unterstützen zu können. Die größte Herausforderung für ihn sollte allerdings die Kongo-Krise sein, als das Land völlig unvorbereitet von Belgien in die Unabhängigkeit entlassen wurde.
So they have their first free election and Patrice Lumumba becomes the Prime Minister of Congo.
Es gab dort die ersten freien Wahlen und Patrice Lumumba wurde der erste Ministerpräsident. Aber er hatte sofort 2 Probleme. Die gesamte Verwaltung, die Offiziere der Armee und die Polizeiführung, das waren alles weiße Belgier. Und die verließen das Land Richtung Belgien oder in die Provinz Katanga. Lumumba hatte kein Personal, um das Land zu regieren, und nur wenige Kongolesen hatten überhaupt eine gute Ausbildung. Lumumba hatte ein großes Problem. Dazu kam noch, dass Katanga, eine kleine Provinz von Kongo und in Besitz vieler Bodenschätze, die Unabhängigkeit erklärte. Lumumba hatte also keine Leute und kein Geld. Und in dieser schwierigen Situation bat er Dag Hammarskjöld und die UN, ihn bei der Schaffung eines Vereinigten Kongo zu unterstützen.
Und er fragt Dag Hammarskjöld und die United Nations, ihm zu helfen, Kongo zu unite.
Es war ein Konflikt, der nur schwer zu lösen war. Zu viele Protagonisten mit ihren Interessen waren daran beteiligt. In dieser Zeit starb Dag Hammarskjöld in der Nacht zum 18. September 1961 bei einem Absturz seines UN-Flugzeuges im heutigen Sambia. Die Ursache des Absturzes wurde nie geklärt. Es gibt viele Theorien, aber belegt ist keine. In seinem Testament überließ er diesen Hof hier dem schwedischen Tourismusverband.
Er hatte diese weise Voraussicht und er hatte eine gute Verbindung zum schwedischen Tourismusverband. Ich weiß nicht warum, aber er macht es so. Was ich daran wirklich erstaunlich finde, ist, dass ein Mann gerade mal über 50 Jahre alt schon sein Testament gemacht hat. Aber er wusste natürlich, dass er als Generalsekretär in einer sehr riskanten Position war. Da gab es auch schon Menschen, denen nicht gefiel, was er sagte und machte.
Diese Weitsicht hatte er auch in Bezug auf das zum Hof gehörende Land. Darum hatte sich der Naturfreund bereits zu Lebzeiten gekümmert.
Es war eigentlich geplant, hier Ferienhäuser zu bauen. Aber über seine Kontakte in Stockholm erreichte er, dass es stattdessen ein Naturschutzgebiet wurde. Und das war wirklich gut, denn hier gibt es viele verschiedene Tiere und Pflanzen, die dadurch geschützt sind.
Das Naturschutzgebiet ist das ganze Jahr über für die Öffentlichkeit frei zugänglich und zieht jedes Jahr viele Besucher an. Besonders schön ist es hier in der Nebensaison. Dann lässt sich die friedliche Stille in dieser schönen offenen Landschaft besonders gut genießen, wenn nur das Meer rauscht und der Wind durch die Gräser streicht. Aber auch im Sommer wird Schweden als Reiseland immer beliebter. Viele Urlauber entscheiden sich gegen die mögliche Gluthitze in Mittel- und Südeuropa und möchten lieber entspannte Wochen im gemäßigten Sommer Skandinaviens verbringen, zum Beispiel in Schweden. Sophie Donges hat sich dort auf einem Campingplatz umgehört.
27 Grad Lufttemperatur, 17 Grad im Wasser und immer eine leicht kühle Brise. Auf dem Campingplatz im Stockholmer Scherengarten lässt es sich gut aushalten. Keiner schwitzt, alle tragen Sommerkleidung. Die Laune bei deutschen Urlaubern ist hier bestens.
Hallo, ich bin der Matthias aus Heidelberg oder in der Nähe von Heidelberg. Ich bin 38 Jahre alt. Meine Frau ist die Sarah.
Genau, hi, ich bin Sarah. Ich komme auch aus der Nähe von Heidelberg und das ist unser kleiner Sohn, der Leo. Der ist erst 3 Monate alt.
Leo, ein zufriedenes Baby mit speckigen Beinchen, hängt halb schlafend bei Matthias im Arm. Die kleine Familie ist mit dem Camper in Schweden unterwegs.
Die Sarah ist bei uns schon im Mai mit dem Kleinen auf dem Arm fast eingegangen und hat dann gesagt, okay, wir müssen jetzt in den Norden.
Ja, genau, für uns. Also eigentlich sind wir total gern auch in Italien. Und ich bin aber großer Schweden-Fan und deswegen haben wir jetzt dieses Jahr beschlossen, okay, die Temperaturen sind uns definitiv zu warm.
Vater Matthias hat derzeit 4 Wochen Elternzeit, die Familie fast komplett in Schweden verbringen will. Natürlich bekommen auch sie mit, was in Deutschland gerade los ist.
Naja, die meisten sind neidisch. Also wir haben jetzt überwiegend mit unseren Eltern Kontakt, auch wegen dem Kleinen natürlich. Und die sagen, ah, das ist viel zu heiß und wir wissen gar nicht. Das haben wir natürlich nicht. Bei uns ist schön angenehm. Wir können uns halt hier hinsetzen, mal ins eiskalte Meer springen. Das ist schön.
Ja. Unsere Nachbarin ist auch gerade schwanger und die wartet eigentlich jeden Tag auf die Entbindung und dreht fast durch und schreibt uns auch dann, sie kann eigentlich gar nicht rausgehen.
Inzwischen hat auch die schwedische Tourismus-Marketing-Agentur erkannt, kühle Temperaturen sind etwas, womit man Werbung machen kann, ganz anders als früher. Coolcation ist das neue Wort für Urlaub machen im Norden. Laut dem schwedischen Institut kommen die meisten Gäste aus Deutschland, gemessen an der Zahl der Übernachtungen. Viele Deutsche lieben Schweden, das sagt auch der Chef des Campingplatzes Jonas Wikström.
Ja, Sommersaison hat gerade begonnen und endlich ein bisschen herrliches Wetter.
Die Sommersaison hat gerade angefangen und endlich ist das Wetter gut. Viele Deutsche kommen her, sie lieben den Wald und die tollen Strände hier. Sie lieben die Natur und wollen die unglaubliche Hitze woanders vermeiden.
Tyskarna will ju se skogen och framförallt inte känna den här.
Die schwedische Währung ist seit einiger Zeit nicht besonders stark. Auch das macht den Urlaub in Schweden gerade attraktiver als früher. Laut Statistischem Bundesamt ist der Urlaub hier 8% teurer als in Deutschland. Der Kölner Alex ist auch mit einem Camper unterwegs und wird langsam zum richtigen Schweden-Fan, sagt er.
Ich liebe einfach die Natur. Ich war letztes Jahr das erste Mal in Schweden. Ich liebe den Wald hier, auch die Anbindung an die Ostsee direkt. Das ist halt alles super. Sowas hast du halt in Köln oder in Deutschland allgemein gar nicht.
Mit Blick auf seine Wetter-App muss er allerdings auch feststellen, es droht Regen und es wird auch deutlich kühler. Nur noch um die 20 Grad.
Ich brauche nicht immer 35 Grad und Sonnenschein. mir reicht das auch, wenn wir 20 Grad haben, ich einfach in der Natur sein kann.
Am Ende gibt es ja auch kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Und deutsche Urlauber sind da in der Regel gut ausgestattet. Die erkennt man oft schon von Weitem an ihrer Outdoor-Montur, die sie auch konsequent bei Sonnenschein mitten in der Stadt tragen.
Wir waren unterwegs in Schweden. Wenn Sie etwas verpasst haben, dann finden Sie alle Sendungen in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Tina Witte. Machen Sie es gut. Bis nächste Woche.
RBB 24 Inforadio Podcast.